Es ist 2021. Henning ist ein Kunststudent und verbringt viel Zeit seines Lebens damit, Kunst zu erschaffen. Er hat bereits als Kind gerne gemalt. Als er im Jugendalter immer besser zeichnen und malen konnte, entschied er sich, seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen. Hennings Alltag passt perfekt zu ihm und er ist wunschlos glücklich. Eines Tages trifft er sich mit seinem besten Freund und Informatikstudent Uli. Die beiden tauschen sich über ihre Leidenschaften aus. Da spricht Uli eine spannende Idee an. Er möchte zusammen mit Henning in die neuartige Technologie NFT, also Non-Fungible Tokens, investieren. Konkret möchte Uli mit Henning die Kosten eines künstlerisch erstellten Hasenbildes teilen. Für 2 Ethereum kaufen sich die beiden das Hasenbild und freuen sich zunächst. Uli sagt Henning, er habe über eine Discord-App die Information, dass das Hasenbild in seinem Wert steigen wird. Discord ist eine Chat-App, die es Verkäufern ermöglicht, Nachrichten mit potenziellen Käufern auszutauschen. Glücklich über den Erwerb geht Uli seiner Wege, verabschiedet sich mit den Worten, bald wird das Bild doppelt so viel wert sein. Noch am selben Abend informiert sich Henning nochmal über das Hasenbild. Er stellt fest, dass es sehr viele verschiedene Arten von Hasenbildern gibt und es nicht möglich ist, den Künstler hinter dem Bild im Internet zu finden. Er kann nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet dieses Hasenbild im Wert steigen wird. Da er den Zugang zu dem Hasenbild hat, entscheidet er sich, noch einmal den aktuellen Wert des Hasenbildes einzusehen. Er traut seinen Augen nicht. Das für 2 Ethereum gekaufte Bild ist nur noch 1,5 Ethereum wert. Er wittert Betrug und ruft Uli an. Was Henning nicht weiß, Uli selbst hat das Hasenbild erstellt und auf den Marktplatz im Internet inseriert. Zwar ist Henning jetzt im Besitz des Bildes, Uli hat jedoch die Kryptowerte. Uli erwähnt dies jedoch nicht und versucht Henning zu beruhigen. Er sagt ihm, dass man etwas warten müsse, bis der Preis steigt. Henning entgegnet aber, dass es ein Hasenbild ist von einem unbekannten Autor und man nicht mit einer Wertsteigerung rechnen kann. Die beiden streiten sich. Plötzlich wird der Streit persönlich. Henning holt aus und schlägt Uli in die Magengrube. Uli jedoch wehrt sich nicht und lächelt ihn nur an. Schockiert fährt Henning auf seinem Fahrrad zurück zu seiner Wohnung. Er wird die nächsten 2 Tage nicht schlafen. Paranoid wie Henning nun einmal ist, interpretiert er Ulis Grinsen. Er muss irgendetwas damit zu tun haben. Immerhin sei er Informatikstudent und müsse sich deshalb auskennen. Er ruft Uli an, der alles abstreitet. Als die Vorwürfe gegen Uli immer eindeutiger werden, reicht es ihm. Dieser bedankt sich hämisch für das Ethereum von Henning und legt sofort auf. Henning reicht es. Er fragt sich, was Uli einfällt. Und dann hat er auch noch so gegrinst, als ob ihm gar nichts an ihm liegen würde. Henning weiß, er muss etwas tun, um sein Ethereum wieder zurückzubekommen. In seiner verzweifelten Suche stößt er im Darknet auf einen Hacker, der für einen Betrag von 1.000 Euro in Bitcoin verspricht, Uli zu hacken. Henning geht es schon lange nicht mehr um das Geld. Er will Uli einfach nur leiden sehen. Also informiert er sich genau über die Leistung, die der Hacker anbietet. Er hat mehrere Pakete. Im Starterpaket bietet er an, die Festplatten aller Geräte zu hacken, die Uli besitzt. Ein teureres Paket beinhaltet den Zugriff auf die Innen- und Außenkamera von Ulis Handy. Das teuerste Paket bietet an, die gesamte Existenz von Uli auszulöschen. Dies beinhaltet den Zugriff auf die Kamera zu nutzen, um Uli auf öffentlichen sozialen Netzwerken bloßzustellen, dann die Löschung jedes Accounts und das anschließende Überhitzen der Festplatten. Er ist so wütend auf Uli und wünscht sich seinen Tod. Dennoch empfindet er es als schlimmer, Uli mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ihn zu hacken verspricht Genugtuung. Auch wenn er seine Kryptowerte nicht zurückbekommt, lohnt sich das Angebot des Hackers. Henning entscheidet sich, das teuerste Paket des Hackers zu kaufen. Er überweist den Eurobetrag in Bitcoin an eine anonyme Wallet-Adresse. Jetzt heißt es warten. Uli ruft am Tag darauf bei Henning an und entschuldigt sich für sein Verhalten. Ihn haben Geldsorgen gedrängt und eigentlich will er die Freundschaft nicht wegen Geld kaputt machen. Er bietet ihm an, die Kryptowerte wieder zurückzugeben. In dem Moment, in dem Uli diese Worte ausspricht, erschreckt sich Henning. Eigentlich hat er Uli gehasst, aber er kann ihn tatsächlich nachvollziehen. Er legt auf und verkriecht sich erstmal in seinem Bett. Er zieht die Decke über den Kopf und schläft ein. Plötzlich erschreckt sich Henning im Schlaf und wacht auf. Er muss den Hacker aufhalten. Er geht mit dem Onion-Browser auf die Website des Hackers. Er schreibt ihm eine Nachricht mit dem Betreff dringend, Abbruch. Jedoch zu spät. Als Henning auf die Antwort des Hackers wartet, surft er im Netz auf Twitter und Instagram. Auf Twitter angelangt, sieht er plötzlich ein schreckliches Video von Uli, welches ihn bei Intimitäten zeigt. Ein Zusammenschnitt aus Front- und Rückkamera seines Smartphones. Henning fängt an zu schreien. Er geht auf die Website des Hackers und fordert ihn auf, die Aktion rückgängig zu machen. Und da antwortet der Hacker: Man könne nichts rückgängig machen. Was einmal im Internet ist, bleibt dort. Allenfalls müsste Henning ihm einen erneuten Geldbetrag in Bitcoin überweisen, damit er den Schaden verringert. Im selben Moment ruft Uli bei Henning an. Er schreit auch und sagt, er müsse ein neues Leben anfangen, da er so nicht weiterleben kann. Selbst ehemalige Lehrer haben mittlerweile das Video gesehen. Voller Schuldgefühl überweist Henning den Eurobetrag in Bitcoin an den Hacker. Dieser jedoch hat bereits alle Accounts von Uli gelöscht. Henning ist da für Uli. Er beruhigt ihn erstmal und sagt, dass das Video eh bald vergessen ist und dass man verbreiten könnte, dass das Video ein Fake sei. In der Folgezeit verbreitet Henning für Uli diese Nachricht. Die Wogen glätten sich langsam und mehrere Wochen vergehen. Uli ist derweil bei einer psychotherapeutischen Behandlung und arbeitet seine Ängste auf. Er spricht mit der Therapeutin über den Vorfall. Eines Tages sagt er zu ihr, dass es wohl Karma gewesen sein muss, weil er einen Tag vorher seinen besten Freund betrogen hat. Die Therapeutin hakt nach und Uli wird bewusst, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen dem Betrug an Henning und dem Hack. Er wird das seltsame Gefühl nicht los, dass Henning was mit dem Zwischenfall zu tun haben könnte. Er begibt sich eines Abends zu Henning mit dem Vorwand, Fußball schauen zu wollen. Die beiden verstehen sich anfangs gut, jedoch macht Henning immer wieder Witze darüber, dass ihn Uli wegen eines NFTs betrügen wollte. Dies ist seine Art, um die Sache zu verarbeiten. Bis es zu einer Frage kommt, die Henning nicht auf Anhieb beantworten kann. Als die beiden über ihre Kryptowerte reden und ihre Performance vergleichen, erhascht Uli einen Blick auf die Anzahl der Bitcoins auf Hennings Wallet. Er fragt ihn verwirrt, warum er viel weniger Euro in seiner Wallet hatte als noch vor ein paar Wochen. Henning erstarrt. Er sagt, er habe Geld gebraucht und deshalb einiges wieder in Euro umgetauscht. Uli fragt Henning scherzeshalber, ob er Illegales im Darknet gekauft hat. Henning sagt sehr schnell nein. Zu schnell. Uli begibt sich verwirrt ins Badezimmer. Auf dem Waschbecken steht ein Seifenspender aus Stein. Er versteckt ihn hinter seinem Rücken, geht zu Henning ins Wohnzimmer und fragt nach, ob Henning den Hack verursacht hat. Henning wird blass. Nach einigen Sekunden fängt Henning an zu schreien. Uli sei sein bester Freund gewesen. Warum musste Uli ihn so verkaufen? Warum hat er nicht einfach gesagt, dass er Geld brauchte? Dann wäre das alles nicht passiert. Uli schreit zurück. Er war es. Er hat dafür gesorgt, dass seine komplette Existenz aus dem Internet getilgt wurde, das peinliche Video jedoch weiterhin kursiert. Die beiden setzen sich nebeneinander auf die Couch. Für ein paar Sekunden herrscht absolute Stille. Plötzlich nimmt Uli den Seifenspender, holt aus und schlägt ihn mit voller Kraft auf den Hinterkopf. Sofort ist Henning bewusstlos und blutet sehr stark. Uli flüchtet und nimmt den Seifenspender mit. Henning verblutet innerhalb weniger Minuten. Uli kauft sich in Bar ein Busticket nach Bulgarien und verschwindet noch am selben Tag.
Ja, Noah, vielen Dank für diese futuristische Episode, würde ich fast schon meinen, mit NFTs. Die waren ja 2021 gerade so richtig im Hype. Das ist jetzt sehr stark wieder abgeflacht mittlerweile. Ich glaube, aber trotzdem hat in der Zwischenzeit jeder etwas von NFTs gehört und weiß ungefähr, was das ist, kann sich etwas darunter vorstellen. Wir haben ja hier mehrere Verbrechen so gesehen, ne? Also wir haben ja klar am Ende dann das Erschlagen, will ich es jetzt einfach mal nennen. Wir haben aber auch das Hacken. Also das Hacken an sich ist ja auch schon ein Verbrechen. Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, vielleicht eher könnte man hier von einem Vergehen sprechen. Und dann haben wir noch ein drittes, und das ist ganz am Anfang, und das ist eigentlich dieser, ich glaube, man kann schon vom Betrug sprechen mit den NFTs, denn der Uli hat ja den Henning so gesehen abgezogen. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal eine Aneinanderreihung von drei kleinen bzw. auch großen Verbrechen. Und wir haben ja hier auch so ein bisschen so ein Zusammenspiel aus diesen aneinandergereihten Verbrechen mit dieser Freundschaft von den beiden. Ich glaube, die spielt da ja eine ganz wichtige Rolle, weil ja gerade diese Verbrechen aufeinander beruhen. Das heißt, es ist eine Kettenreaktion, die darauf zurückzuführen ist, dass der Uli den Henning eigentlich nur über den Tisch ziehen wollte, auf gut Deutsch verarschen wollte. Und das ist ein Aspekt, wo ich sagen muss, der erstmal glaubwürdig klingt. Also von der Richtung würde ich jetzt erstmal sagen, okay, ich glaube, es kommt durchaus vor und durchaus oft auch vor, dass gerade bei Freundschaften, aber auch in Beziehungen zwischen zwei Menschen einfach ja, eine Kettenreaktion ausgelöst wird aufgrund irgendeiner Handlung von einer Person oder einer vermeintlichen Handlung, die die andere Person so verärgert, dass ein Zusammenspiel entsteht aus Racheaktionen. Und das gipfelt dann meistens irgendwann auch ja, in einer Körperverletzung oder sogar in, wie hier, einem Totschlag bzw. Mord. Und das ist, glaube ich, gerade in der Realität ganz oft der Fall, in Beziehungen, wie ich schon gesagt habe, aber auch in Freundschaften. Und von dem Aspekt her würde ich sagen, es klingt eigentlich sehr realistisch, die Geschichte. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, nur was ein bisschen fiktiv klingt, muss ich sagen, ist dieser Zusammenhang mit den NFTs. Da habe ich so ein mulmiges Bauchgefühl, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sozusagen sagen, ob das jetzt eine echte Geschichte ist. Wie gesagt, diese Kettenreaktion, die wirkt eigentlich ziemlich echt. Oder eine fiktive Geschichte, weil ich finde, so dieses NFT-Thema wirkt da so ein bisschen wie so ein Krümel auf dem Boden, der da so nicht so wirklich hingehört.
Also, ich glaube, du könntest auch die Frage stellen, um das herauszufinden, kann man so einfach NFTs irgendwo hochladen und verkaufen? Also kann selbst jeder, also nicht unbedingt nur Informatikstudent, sondern jeder Hans irgendwo irgendwelche, sag ich mal, auch digitale Kunst hochladen und dann verkaufen? Wenn das nämlich nicht geht, dann hätte ich mich ja hier verraten.
Du, da bin ich leider nicht technikaffin genug, um das zu wissen, aber von meinem Laienwissen hätte ich jetzt schon gesagt, dass es in durchaus simpler Form so geht, dass man ein NFT kauft oder verkauft, das ganze Ding auch herstellt. Also es gab ja gerade 2021 diesen Hype mit den Affen war das damals, die da in tausend, millionenfacher Ausfertigung kreiert wurden und verkauft wurden. Und ich glaube, insofern bin ich davon ausgegangen, dass es durchaus relativ simpel ist, so ein Ding zu verkaufen.
Ja, kann schon sein.
Ich muss sagen, ich kann mich nicht festlegen, Noah. Du musst mir helfen. Also ich bin zwiegespalten. Ich würd sagen, vielleicht tendiere ich 51% zu wahre Geschichte.
Okay. Also jetzt abgesehen von dem NFT-Thema, was lässt dich denn zweifeln? Kannst du ruhig Zeit lassen. Wir haben hier alle Zeit der Welt. Kannst schön nachdenken.
Vielleicht kann man sagen, oder was mich ein bisschen zweifeln lassen würde noch, wäre die Freundschaft, die so lange noch anhält, nachdem der Uli den Henning ja offensichtlich schon eigentlich so betrogen hat,
Abgezogen hat,
finanziell. Und dann gab es noch relativ lange eine Zeit, wo die beiden ja miteinander abgehangen haben, sich wieder vertragen haben. Es kann durchaus realistisch sein, ne? So eine toxische Freundschaft in irgendeiner gewissen Art und Weise. Aber es könnte natürlich auch noch ein Anzeichen dafür sein, dass das Ganze vielleicht doch ein bisschen ausgedacht ist.
kann schon gut sein. Ja, wie soll ich jetzt darauf antworten, ne?
Ja, spann mich
Du
nicht so.
tendierst also dazu, dass die Geschichte wahr ist und ich muss
Dieses eine
dich,
Prozentchen, ja.
ja, und ich muss dich leider enttäuschen. Die Geschichte ist frei ausgedacht, also wirklich komplett ausgedacht. Ich habe da auch keine Hilfestellung irgendwie aus dem Internet, irgendwelche Foren durchforstet oder so, sondern ich habe einfach das Thema NFTs genommen, weil ich das halt irgendwie spannend finde. Gerade auch, weil es so Skandale gab jetzt Anfang des Jahres, dass Leute NFTs beworben haben, also Influencer haben NFTs beworben, die dann zu Hunderttausenden verkauft wurden, also für Hunderttausende verkauft wurden. Und dann am Ende hat sich herausgestellt, dass es halt ein Scam war. Und diese Geschichte wollte ich so ein bisschen verpacken. Und das Fazit daraus ist so ein bisschen, dass jeder, also im Prinzip jeder, NFTs selbst erstellen und hochladen kann und dann verkaufen kann. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Das ist so unser Learning von heute.
Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ausschmücken mit einem zweiten Learning, was mir jetzt gerade einfallen würde. Übrigens, ich dachte am Anfang, das Ganze würde auch auf so einen NFT-Betrug hinauslaufen, bis dann plötzlich mit Seifenspendern um sich geschlagen wurde. Vielleicht so ein zweites Learning ist, auch in der Freundschaft gibt es Betrug.
Oh, jetzt kommt's.
Man,
Jetzt wird's
ja,
deep.
man sollte nicht jeder Person ohne Wenn und Aber vertrauen, und gerade wenn es um finanzielle Themen geht, sollten sich alle Parteien immer dessen bewusst sein, dass Transparenz das Wichtigste ist. Und ich glaube, das ist so ein zweites Learning, was man gerade Leuten mitgeben sollte, die sich vielleicht auch gerade in freundschaftlicher Basis so ein bisschen auf Ebene Geld verdienen, zusammen beziehen wollen.
Ja. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Beziehung zwischen jetzt mal so zwei Kollegen beispielsweise auch eine emotionale Beziehung ist, ne? Also man hat jetzt nicht, nur weil man jetzt, sag ich mal, ein Kerl ist, so dieses eiserne Herz und sagt, ja, ne, ist mir alles egal, was passiert, sondern es gibt da schon emotionale Themen. Und ja, das Problem ist, wenn dann diese Emotionalität mit reinkommt, dass man so ein bisschen, ja, also zu so einem Kind wird, ne? Und dann streiten sich zwei Kinder und dann ja, wird die Grenze überschritten, so wie hier im Fall. Und wenn sie diese Grenze dann überschritten ist, kann man jetzt sagen, dass die Grenze schon bei dem Hack war oder schon davor bei dem Betrug oder halt erst ja, bei dem körperlichen Angehen und dem Tod von Henning. Ja, dass man muss halt auch irgendwie immer wissen, da sind zwei. Ja, irgendwo zwei Erwachsenen, aber auch zwei Kinder, die miteinander streiten. Und da kann halt alles passieren. Und aus Emotionalität, ja, folgt relativ selten Rationalität. Gut. Simon, wenn du jetzt nicht noch was sagen möchtest, dann würde ich.
Nee, das schöne Schlusswort, das würde ich dir überlassen.
Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Das wird dann hoffentlich auch wieder eine spannende Folge von Simon. Und ja. Ciao, bis zum nächsten Mal.